Der Mensch im Trikot mit Lennart Hachmeister.
Lieber Andi, herzlich willkommen zum Der Mensch im Trikot. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast heute.
Sehr gerne, Lennart. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, man muss dazu noch so ein bisschen Andis Hintergrund so ein bisschen beschreiben. Andi sitzt mit einer Kuhglocke, Jalousien, also in so einem kleinen, bayerischen Häuslein quasi, direkt im Büro. Oder wo bist du?
Das ist eine wunderschöne Beschreibung. Da kriegt der Hörer gleich einen tollen Eindruck von mir. Du sitzt mit der Kuhglocke in einem kleinen, in einer kleinen Hütte. Das ist eine Almhütte, die nach quasi einer Almhütte nachempfunden wurde. Und bei uns im Büro steht als Kommunikationsmöglichkeit als ein kleiner Rückzugsort und ist nicht direkt das Büro, aber ein Teil davon, genau.
Man muss dazu sagen, Andi hat mir gerade mit der Kamera kurz durchs Fenster gezeigt, wie das Büro dann ausschaut. Und das Büro sieht durchaus so aus, wie die App ausschaut. Modern, fancy, sehr am Puls der Zeit. Von daher alles sehr passend und ich finde total authentisch, weil Andreas Tscheider, ja, ich habe es eben gerade probiert, ja, sehr gut, ist in Bayern zu Hause daheim. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen reinholen, wer du bist, was du machst, was du vielleicht in der Vergangenheit gemacht hast. Sicherlich in einem kurzen Abriss immer nicht ganz einfach, aber vielleicht kannst du es ja mal einmal probieren, bitte.
Ich versuch's mal. Also tatsächlich komme ich sogar aus Niederbayern, nicht nur aus Bayern. Aus Niederbayern hört man vielleicht auch an meinem Dialekt und meinem nicht so ganz perfekten Hochdeutsch. Und bin 38 Jahre alt, verheiratet, habe einen Sohn und bin eigentlich Kriminalpolizist oder Polizist, war die letzten 20 Jahre Polizeibeamter und zum Schluss so im Rahmen der organisierten Kriminalität eingesetzt und habe nebenbei vor 4 Jahren begonnen, ein eigenes Startup zu gründen rund um den Amateurfußball. So aus dem eigenen Bedürfnis heraus einfach, weil ich gemerkt habe, die Leistungskurve geht mit Anfang 30 eher nach unten als nach oben und habe mich da im Laufe dieser Geschichte noch sehr stark verletzt am Sprunggelenk und habe zum ersten Mal in meinem Leben eine tolle therapeutische Behandlung bekommen und habe mir gedacht, das sollte man eigentlich alles mal zusammenführen in ein gesamtheitliches Konzept für Amateurfußballspieler und Spielerinnen. Und aus diesem Grundbedürfnis heraus ist B42 entstanden. Und ich habe viel Glück gehabt in meiner ganzen Unternehmensgründung, viele tolle Menschen, Personen und dann auch Freunde kennengelernt und getroffen. Und so ist eigentlich dann aus einer kleinen Idee ein immer noch kleines Team geworden, aber die Vision ist größer geworden. So.
Total. Man liest viel von dir. Du bist in Nachrichten klingt ein bisschen hochgestochen vielleicht, aber in Artikeln, in Zeitungen, ihr seid präsent in den Medien. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt diese Welle schon so ein bisschen auch mit kreiert habt und vielleicht auch jetzt gerade anfangt, langsam zu surfen? Weil eigentlich ist ja gerade die Nische, man kann es ja schon noch sagen, wo ihr derzeitig seid, es ist ja Stabilisation, Reha, Mobilisierung, Kräftigung. Also es ist ja wirklich jetzt nicht unbedingt, also ich als Fußballer früher, ich kann es dir beichten, Andi, ja, ich habe das immer gehasst. Mhm. Ich habe immer die ganze Reha-Thematik, das ganze Kräftigungsfeld nicht gemocht, weil es nicht mit dem Ball zu tun hatte. Und ich dachte mir, hey, alles, was mit dem Ball zu tun hat oder was ich damit zu tun hat, ist für mich nicht Fußball. Ja. Und deswegen ist es ja eigentlich ein Feld, was gerade im Amateursport vielleicht ja eher nicht so beachtet wird, wie zum Beispiel Torschussübungen, sage ich mal.
Ja, absolut.
Wie habt ihr es hinbekommen, diese Welle trotz alledem zu kreieren und jetzt gerade auf der jetzt auch zu reiten?
Also danke, dass du schon von einer Welle sprichst, die wir kreiert haben und warum wir ab und zu selbst in den Medien jetzt schon auftauchen, frage ich mich auch. Aber es ist umso schöner, dass wir es geschafft haben, diesen vielleicht nicht so schönen Bereich abzugraden, dieses Athletikstrainings, der Stabilität und der Verletzungsprophylaxe. Das hört sich ja immer sehr unsexy an und vielleicht ist es uns gelungen, eine schöne Schnittstelle zu bilden zwischen Fitness, einem Lifestyle-Gefühl und auch der Möglichkeit, einfach selber die Leistung am Platz zu verbessern, / schneller wieder auf den Platz zurückzukommen nach einer Verletzung und das vielleicht geschafft haben in einem Produkt zu platzieren, das Spaß macht im täglichen Gebrauch, das den Sportler, die Sportlerin zurücklässt mit dem ähnlichen Glücksgefühl wie nach einem fordernden Fitness-Workout. Und das so die Kombination ist vielleicht das, was auch die Fußballer und Fußballerinnen so rausgeholt hat, aus dem ich habe keinen Bock eigentlich auf diese Thematik und dass sie es gerne hernehmen. Und vielleicht ist das so ein kleiner Pfeiler, der Geschichte. Und der zweite große Pfeiler ist vielleicht auch das Thema Corona, das uns jetzt nicht wirklich in die Karten spielt. Das hört sich ja blöd an, aber es hilft uns absolut nicht weiter langfristig. Aber er hat uns zumindest kurzfristig so ein bisschen Bekanntheit verschafft, weil natürlich jeder Amateurfußballer sich in der Lockdown-Thematik nach einer digitalen Trainingslösung auch vielleicht so umgesehen hat. Und das hat uns ein bisschen geholfen, aber ich sage jetzt mal, langfristig ist es was uns auch eher schadet. Und diese Kombination aus dieser Awareness überhaupt für diese digitale Trainingsmöglichkeit und dass man sich irgendwie umsehen muss, wie kann ich es angehen, war vielleicht so für eine Verknüpfung von diesen beiden Geschichten.
Ja, sehr interessant. Ein bisschen zurückzukommen wieder zu dir als Person. Du warst 20 Jahre lang bei der Polizei, kommst aus Niederbayern und bist jetzt im Startup, im fancy Startup Umgebungsthemen unterwegs. Wie hast du da die Transition hinbekommen? Oder wie hast du es dir überhaupt beigebracht? Oder hast du es gelernt? Kann man das lernen überhaupt? Oder war es einfach die Begeisterung, die dich getrieben hat? Also das wäre eine ganz, ganz spannende Thematik, glaube ich, da auch mal reinzuschauen.
Du hast jetzt wahrscheinlich gesehen, dass ich gelacht habe. Ich muss also schmunzeln. Tatsächlich so ein bisschen. Ja, ich habe keinerlei Background tatsächlich, keinen Business-Background. Das war auch vielleicht der Grund, warum ich es überhaupt gestartet habe, weil man es vielleicht mit ein bisschen mehr Verstand und Hintergrundwissen gar nicht gemacht hätte, so im Nachhinein betrachtet. Vielleicht ist es ein Grund, dass ich einfach blauäugig da rangegangen bin. Ich versuche mich natürlich immer weiter zu entwickeln und ja, mich selber zu verändern, weil das natürlich schon ein großer Punkt ist, an dem ich arbeiten muss, nämlich mir selbst. Weil wenn ich nicht immer ständig jetzt mitwachse und in einer ähnlichen oder nur größeren Geschwindigkeit eigentlich als die Idee, dann bin ich ja irgendwann nicht mehr der richtige Mann am Platz, weil das natürlich schon jemanden braucht, der weiß, was er da macht. Deswegen bin ich da sehr in der Bringschuld und weiß auch nicht, inwieweit mir das gelingt. Das muss mein Team beantworten. Aber ich lege da schon großen Wert drauf oder muss mich einfach schneller wie vielleicht andere mit vielen Sachen beschäftigen, von denen ich wirklich keine Ahnung habe. Und ja, das versuche ich auf alle Fälle aufzuholen und nachzuholen. Ich hoffe, es gelingt mir ein wenig. Und die Reise an sich war einfach sauschön bis hierher. Also mit vielen Hochs und vielen Tiefs und da durchzugehen, war eine absolute Herausforderung und hat mich aber als Mensch, glaube ich, auch sehr verändert und hat mich zu einem positiveren Menschen gemacht, der endlich das macht, auf das er Lust hat und für das er brennt. Und diese Möglichkeit, die würde ich jedem wünschen, dem nachzugehen, für das man eigentlich wirklich brennt. Weil das war das Beste, was in meinem Leben tatsächlich passiert ist. Unabhängig jetzt von Erfolg oder Nicht-Erfolg. Und wenn ich nur PDF-Dateien immer nur verkaufen würde und würde mich den ganzen Tag mit Fußball beschäftigen, dann wäre es auch schön und in Ordnung. Genau.
Wie waren die Anfangszeiten? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen reingehen. Ich meine, du bist jetzt 4 Jahre schon mit dabei. Wie seid ihr gestartet? Habt ihr direkt die Idee gehabt, okay, lass uns eine App bauen, oder ging es da wirklich in eine andere Richtung am Anfang?
Ich hatte einen Nebenjob neben der Polizei und habe mir gedacht, ich würde gerne zumindest im Nebenjob das machen, für das ich eigentlich wirklich brenne. Und habe dann mir so Expertise angeeignet zum Thema Ernährung. Das war schon immer mein Steckenpferd und wollte dann so ein bisschen so in die Richtung Personal Training und Ernährung für Fußballer anbieten. Habe einen Vortrag gehalten von einer Mannschaft, der ganz gut angekommen ist, und so war die Idee. Ich wollte einfach keine App, ich wollte ein bisschen mich selbstständig machen und nebenbei was dazu verdienen. Und was da draus entstanden ist, ist jetzt im Endeffekt die App und ein Team. Aber es war nie die Grundidee tatsächlich. Ich habe selber das Mobility-Training von Benny Heitzmann durchlaufen, so auch mit einer PDF, und hat für mich einen super Impact gehabt und war ein riesen Mehrwert. Und ich habe plötzlich gemerkt, dass sich bei mir da was tut. Und habe dann den Benny kontaktiert und habe gesagt, Benny, mir hat es total geholfen, ich werde so ein Konzept entwickeln für Fußballer. Hättest du nicht Lust, da auch dazu einen Beitrag zu leisten? Und er hat gesagt, er kommt selber aus dem Fußball. Ja, natürlich findet er das gut. Die Hüfte ist so das Herzstück des Fußballs, nicht beachtet und kaum genutzt. Lass uns da was machen. Und so ist es gestartet. Und ich war so der Ernährungspart und er der Coach. Und jetzt haben wir in 3 Wochen eine App, die personalisierte Ernährungspläne erstellt. Also es hat einfach eine verrückte Entwicklung.
Oh, wow, okay. Über die Jahre hinweg, vielleicht auch da, Andi, was war da so dein größtes Wachstum, wo du sagst, hey, rückblickend oder über die Zeit jetzt hinweg, bin ich persönlich da an dem Punkt am meisten über mich hinausgewachsen?
Puh, Das ist eine schwierige Frage, vor allem um sie da jetzt nicht selber zu beweihräuchern, aber ich denke, ich war nicht sehr selbstreflektiert, habe kaum mit Kritik umgehen können und da glaube ich, habe ich persönlich die größte Entwicklung gemacht, Kritik nicht zu sehen als, ja, da will jemand schlecht machen, sondern als Möglichkeit zur Reflexion und so zu überprüfen, mache ich da gerade das Richtige, bin ich auf dem richtigen Weg oder hat er nicht vielleicht auch einen Punkt mit dem, was er sagt? Und das war so, glaube ich, meine größte Entwicklung. Auch die Beziehung zu meiner Frau, glaube ich, hat dadurch sehr, sehr positiv, ist sehr positiv davon beeinflusst worden. Die Alex war von Anfang an dabei, das war so meine Gründungspartnerin und die hat das ganze Layout und das ganze Bild- und Videogeschichte gemacht und ja, das war ein Riesenprozess für uns beide und hat uns wahnsinnig zusammengebracht, auch wenn es mal den ein oder anderen Marianengraben zu durchlaufen galt, bestimmt.
Schön, kann ich total nachvollziehen, weil ich mit meiner Freundin auch das ein oder andere Geschäftliche schon durchlebt habe. Also da gibt es dann durchaus nochmal eine andere Ebene, die dann reinkommt in die Beziehung. Ne?
Absolut, genau. Aber das hat uns als Paar, glaube ich, auch näher zusammengebracht. Und außerdem bin ich Papa geworden. Ich meine, das war sowieso das Allerbeste, was in meinem Leben passiert ist. Von daher...
Geil. Genau. Schön. Du hast es gerade ein bisschen angesprochen. Du hast auch die Ernährungsthematik bei dir jetzt quasi vor der Nase. Wo geht's jetzt gerade hin? Oder vielleicht auch nochmal so ein Stück weit für denjenigen, der jetzt B42 noch nicht kennt, ein bisschen detaillierter reingehend. Ja. Vielleicht einmal gucken, wo wir heute stehen und wo es dann vielleicht in die Zukunft reingeht.
Also jetzt aktuell, sagen wir jetzt mal in 2-3 Wochen gesprochen, geht eine zweite App an den Start rund ums Thema Ernährung. Aktuell ist der Stand so, dass sich der Spieler, die Spielerin anmelden kann. Es gibt 2 unterschiedliche Apps schon im Trainingsbereich, so einmal für den Frauenbereich, einmal für den Männerbereich. Also da wird man auch die frauenspezifischen Trainingsprogramme so entwickelt, dass die gezielt, Entschuldigung, das Thema Knievalgus, die Thematik getackelt wird oder auch der Monatszyklus berücksichtigt wird. Es gibt da schon 2 unterschiedliche Trainings-Apps-Varianten im Performance-Bereich und dann kann man sich anmelden und sagt, ich bin der Lennart Hachmeister, bin, jetzt sage ich einfach mal 28, 27, trage mich ein mit meinem Heimatverein und habe dann die Möglichkeit auszuwählen, in welchen Bereichen ich mich verbessern möchte, in welcher Saisonphase ich gerade bin und wo ich so einen Schwerpunkt haben möchte im Training. Und dann bekommst du einen Trainingsplan und kannst loslegen, bei dir zu Hause Gas zu geben, 20, 30 Minuten Workouts zu durchlaufen und das ist so der Bereich Performance. Es gibt auch eine Ernährungsanleitung da drin, schon damit man alles mal so das Know-how rund ums Thema Ernährung hat. Die ist auch kostenlos verfügbar. Es gibt einen großen kostenlosen Part an der App. Man muss jetzt nicht zwangsläufig immer bezahlen. Und das ist der eine Part. Dann der andere Part ist das Thema Reha-Training. Wenn du jetzt verletzt hättest am Kreuzband und wirst operiert und hast ein Physiotraining, dann können wir dir begleitende Möglichkeit anbieten, zu Hause auch jeden Tag was zu machen, damit du wie ein Fußballprofi auch jeden Tag an deinem Comeback arbeiten kannst. So, das ist der Performance- und Rehabilitation-Bereich der App. Und ab Ende Dezember gibt es dann noch das Thema Nutrition, einfach individualisierte Ernährungspläne angepasst auf dein jeweiliges Ziel. Wenn du jetzt sagst, nach den Weihnachtsfeiertagen mir jetzt gut geschmeckt und ich möchte das ein oder andere Kilo Fett vielleicht wieder reduzieren, bekommst du für das einen Plan. Oder sagst, will Muskelmasse aufbauen, Gewicht halten, wie immer, für deine persönlichen Voraussetzungen, deine Ernährungsweise, pesketarisch, vegan, wie immer, deine persönlichen Voraussetzungen, spezifisch, wie viel trainierst du, welche Sportarten machst du, bekommst du einen Ernährungsplan auf Mikronährstoffe runtergebrochen, dass selbst dein Zink- und Selenhaushalt und dein Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis überprüft wird. Also das ist so die Ernährungstiefe, die wir erreichen wollen mit dem Ziel und das ist mir einfach jetzt wichtig, deswegen schließe ich es nur an, wenn es viel wird. Die Leute sollen nicht ihr ganzes Leben lang Ernährungspläne brauchen, sondern die Leute sollen sie durch den Umgang, durch die Beschäftigung mit dem Thema Ernährung einfach ein Verständnis dafür entwickeln und irgendwann braucht man auch keine Pläne mehr, sondern dann hat man es einmal verstanden und kann sich selbst gesund mit dem Thema auseinandersetzen. So, das ist die Idee hinter der Ernährungs-App.
Beeindruckend. Du hast jetzt ganz viele Themen angesprochen, die ich total faszinierend finde. Auf der einen Seite, dass sie auf Frauen so spezifisch eingeht, was ja eigentlich, wie ich finde, eigentlich überall der Fall sein müsste bereits. In Realität aber gar nicht. Ich meine, wenn man gerade in Spitzensport reinschaut bei Frauen, Es ist ganz beeindruckend eigentlich, wie stark dieses Thema Periode zum Beispiel auch weggedrängt wird, ja, obwohl das ja eigentlich ganz, ganz, ganz stark die Leistung auch beeinflusst. Ja, das ist das eine Thema, was ihr irgendwie angeht, was ich stark finde. Das andere Thema auch Ernährung. Ich meine, wenn man gerade im Amateursport unterwegs ist und am Wochenende mal ein Spiel anschaut, ich meine, da werden halt schon viele Klischees auch bedient, ja, mit Bier, Bratwurst, Pommes und so weiter und so weiter. Und wie geht ihr da, also wie kriegt ihr es hin, diese doch schon vielleicht Schere nicht so weit auseinander zu klappen zwischen Realität und eurem Idealismus, sage ich mal. Ja. Weil das sind ja schon, wie ich vielleicht finde, zwei Welten nochmal.
Absolut. Also zum Thema Frauen nochmal zurückzukommen, das war uns von Anfang an wichtig. Auch wenn es tatsächlich jetzt vielleicht nicht wieder unternehmerisch wirklich den großen Sinn macht, und das hört sich jetzt vielleicht böse an, aber der prozentuale Anteil der Frauen im Verhältnis jetzt zu den Männern ist ja verhältnismäßig gering, und auch die Sportlerinnen, die unsere App nutzen im Verhältnis zu den Männern, sind sehr im kleinen prozentualen Anteilsbereich bloß unterwegs. Braucht aber trotzdem natürlich die komplette Zeit und Entwicklung und auch Aufwand, um das darstellen zu können. So, es würde eigentlich keinen Sinn machen, aber uns ist einfach wichtig, dass wir beide abholen, weil wir dieses Equal Game, und da ist auch wieder wichtig, es geht nicht darum zu sagen, die Frauen müssen genau das Gleiche verdienen wie die Männer, sondern die Frauen sollten die gleiche Wertschätzung bekommen wie die Männer, weil die Profispielerinnen genauso brennen und jede Fußballerin im Amateursport genauso brennt wie der männliche Gegenpart. Und wahrscheinlich ist es noch viel schwieriger, wenn du dir als fünfjähriges Mädchen dafür entscheidest, Fußballerin zu werden, dann weht dir da ein anderer Wind entgegen als jetzt bei dem fünfjährigen Bub. Und diese Entscheidung und diese Liebe zu dem Sport ist eigentlich das, was wir so einfach unterstützen möchten mit dem Konzept, weil die Frauen da einfach ganz oder noch mehr wahrscheinlich reinwerfen als wir. Und die Lina Magul zum Beispiel, die Kapitänin des FC Bayern München, ist unsere Markenbotschafterin, die für uns das Thema auch mit vorantreiben möchte und auch schon einen coolen Blog geschrieben hat, der auch schon beim DFB-Präsidenten gelandet ist und der ihr Danke gesagt hat für das. Und das ist so der Gedanke hinter der Marke. Also einfach für eine Verantwortung zu übernehmen für gewisse Themen, die man mit dem Fußball super anstoßen kann. Und die auch wichtig sind. Und das ist auch für uns als B42, da ist ja der ganze Markenkern ist ja quasi in dem Namen schon drin, extrem wichtig. Wir wollen das für die Frauen abbilden und darstellen. So, das war jetzt der eine Part, den ich versucht habe, hoffentlich zu beantworten. Und jetzt sag mal nochmal, ich muss mich kurz abholen zu dem zweiten. Du hast noch einen zweiten Teil gehabt.
Der zweite das Klischee von, genau.
Es ist tatsächlich wichtig, ein Verständnis für Ernährung zu entwickeln, weil sich viele Spieler und Spielerinnen in einer krankhaften Art und Weise mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Das war zumindest auch mein Erleben, und es ist wahnsinnig entspannend, einen gesunden Umgang damit zu finden. Und zum zweiten kann man sich den zwei- oder dreifachen Zugewinn quasi heraustrainieren, wenn ich mich richtig dazu ernähre. Und das war mir einfach wichtig, dass man eine Möglichkeit anbietet, für den ambitionierten Spieler, die ambitionierte Spielerin, auch diese Mehrwerte abzugreifen über die Ernährung. Und die sind definitiv möglich. Und die andere Variante oder andere Seite der Ernährung, das Thema Alkohol, ist wahnsinnig interessant, weil natürlich, wir gehen auch nicht rein in die Vereine und sagen, hört auf, Alkohol zu trinken, das ist alles schlecht, sondern es geht mir mehr so um ein Bewusstsein für das Thema Ethanol, Alkohol, illegale, legale Drogen. Ich bin selber, glaube ich, das schlechteste Beispiel dafür, wie man es nicht macht beim Thema Alkohol, und habe einen sehr ungesunden Umgang mit dem Thema gehabt, und diese Erfahrung, die würde ich gern den Spielern ersparen und den Spielerinnen, und einfach aufmerksam darauf machen, dass wir auch im legalen Betäubungsmittelbereich ein großes Problem haben und einen bewussteren Umgang mit dem Thema Alkohol, Ethanol, was passiert da, warum funktioniert es wie jetzt andere Betäubungsmittel. Und da sind auch unsere Probleme in der Gesellschaft, Nikotin und Alkohol. Das ist immer so, ja, man verteufelt die illegalen Betäubungsmittel, dass da aber 1200 Leute im Jahr sterben in Deutschland, ist die eine Seite, aber dass 150.000 bis 200.000 an den Spätfolgen von Alkohol und Nikotin jedes Jahr sterben, das ins Verhältnis gesetzt ist eigentlich der Hebel, wo man ansetzen müsste.
Ich finde das ganz beeindruckend, was du gerade sagst, weil ich habe eine gute Freundin, die kommt vom Chiemsee, also auch so ein bisschen, ich glaube auch, ist es Niederbayern?
Nein, Oberbayern. Ja, aber zu Oberbayern.
Ja. Oberbayern. Noch nichts. Wahrscheinlich nein. Jeder, der aus Bayern ist, jetzt gerade hört, der, ich komme aus Hannover, meine Verteidigung, ich komme aus Hannover.
Kein Problem.
Ich Genau, dafür kann ich hohes Deutsch sprechen, sag ich mal. Aber wenn ich dort mal zu Besuch bin, das ist eine wunderbare Gegend, ganz, ganz tolle, ganz, ganz herzliche Menschen, viele Traditionen, zum Teil auch veraltete Strukturen, so ein bisschen, wie ich finde. Und ist eben der, gerade der Umgang mit Alkohol, was du gerade ansprichst, ist, also, das ist ja für, das ist ja eine bayerische Urtradition, ja. Also, ein gutes Bier zu trinken, was Deftiges zu essen. Das sind ja alles Sachen, die du gerade ansprichst. Da wurde ja eigentlich so ein Stück weit, deiner Herkunft, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber den Rücken zukehrst oder sagst, hey, es geht auch anders, ja.
Also, Lennart, sonst springen hier sämtliche bayerischen Zuhörer ab. Also, ich glaube, das Thema Ethanol/Alkohol ist überall zu Hause. Ich kenne jetzt, ich war viel auch in Ostdeutschland unterwegs mit über meine Ex-Partnerinnen oder Partnerin. Da wird auch gerne dem Alkohol zugesprochen. Also ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich weiß, wo du hin wolltest mit dem, das gehört da so dazu. Ich befürchte, es ist ein gesamtdeutsches Problem, aber auch natürlich in Bayern oder Niederbayern ist es, es gehört einfach so zum Leben mit dazu. Und ich glaube, dass man relativ zügig in einem gefährlichen Umgang sich schon befindet. Und das ist mein eigenes Erleben. Das habe ich selber nie recht viel besser gemacht. Und ich kann nur einfach davor sagen, wie sehr selber ich davon profitiert habe, mich so ein bisschen anders mit dem Thema auseinanderzusetzen und wie sie eine gesunde Ernährungsweise auf das Energielevel das eigene auswirkt. Und deswegen trinke ich immer noch Alkohol und bin da auch nicht komplett davon losgekommen, in Anführungszeichen, aber habe jetzt einen bewussten Umgang und das war echt eine schöne Erfahrung. Also, oder wichtig.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich komme auch aus so einer kleinen, also wenn du sagst, auch der auf der anderen Seite krankhafte Umgang mit Ernährung, wenn man anfängt, alles zu tracken, genau. Nur noch intermittierend fastet, nur noch Rohkost und dann von Rohkost springt man zu Low Carb, dann zu High Carb, dann kommt der nächste Trend und so weiter. Also ich fühle das total. Ich habe da auch irgendwie meine 3 Jahre durchgehabt, wo ich von Lebergallenreinigung über alles, irgendwie alles mitgemacht habe. Dann auf einmal war es TCM, dann war es ayurvedisch. Und dann habe ich alle unterbewusst auch verteufelt, die auf einmal Fleisch gegessen haben. Also da geht jeder, glaube ich, einmal durch, der sich da so ein bisschen intensiver mit auseinandersetzt. Ne? Von daher kann ich total nachvollziehen, wo du sagst, dass man da echt eine Harmonie reinbekommt und dann sich nicht so kaputt macht, wenn man dann doch intermittierend, fastend, nicht 18 Stunden immer hinbekommt.
Aber das ist genau der Punkt, dieses intermittierende Fasten. Ich habe das auch selber gemacht und ich habe dann nur irgendwie versucht, jetzt mal nach 12 Stunden einen Apfel zu essen und du hast ein schlechtes Gefühl dann dabei und denkst, jetzt habe ich diese Fastenphase unterbrochen, die diese Fettverbrennung anhält und hin und her. Das ist halt einfach wissenschaftlich völliger Quatsch und dieses intermittierende Fasten hat wissenschaftlich keinerlei Berechtigung. Aber wir weisen darauf hin, dass es ein kluger Weg ist, um quasi Fett zu reduzieren und Gewicht zu reduzieren, weil es ermöglicht, dass man relativ einfach sich Kalorien einspart. Das ist die einfachste Form, um so dieses ein Kaloriendefizit zu erzeugen. Und deswegen klappt es gut und deswegen ist es auch ein möglicher Weg. Aber dieses Krankhafte, ich darf jetzt da nicht einen Apfel essen, weil dann stoppt die Fettverbrennung, das sind so Mythen, die sie einfach halten und an die ich auch jahrelang geglaubt habe. Und das versuchen wir einfach alles so zu eliminieren. Kohlenhydrate nach 18 Uhr, bliblablub, darf ich nach dem Training nochmal was essen? Und lauter solchen Geschichten, die einfach das Leben beschneiden und die ja unpraktikabel und nicht sinnvoll sind, die versuchen wir zu tackeln.
Kannst du das mit dem intermittierenden Fasten noch ein bisschen erörtern, warum das Ganze...
Rein aus der wissenschaftlichen Datenlage raus ist intermittierendes Fasten, es gibt keine Fastenfenster, es gibt keine erhöhte Fettverbrennung nach 5-6 Stunden, die dann irgendwie dir die Gewichtsreduktion positiv beeinflusst, sondern es ist im Endeffekt einfach der aktuelle Stand der Wissenschaft, das ist immer wichtig, zu sagen, es gibt, du kannst eine Fettreduktion erzeugen durch ein Kaloriendefizit. Je mehr du Defizit erzeugst, desto zügiger wirst du abnehmen. Das sollte nicht zu schnell sein, um nicht da auch deinen Hormonhaushalt zu verändern. Aber es ist einfach, es gibt keinen wissenschaftlich erwiesenen Mehrwert in den langen Fastenphasen. Es hat teilweise eine tolle Auswirkung auf dein Körpergefühl, dass du dich besser fühlst und deswegen sind so Zeitfenster auch wichtig. Aber es gibt keinen wissenschaftlich erwiesenen Mehrwert über lange Fastenfenster, dass man dann die Fettverbrennung beschleunigt oder so. Das ist der Unterschied. Das ist wichtig. Das ist sich jetzt da mit intermittierendem Fasten auseinanderzusetzen, ist nicht falsch und hat einen totalen Mehrwert. Aber du hast keine erhöhte Fettverbrennung nach 12 Stunden und die beendest du dann, weil du einen Apfel isst. So, das sind diese Mythen, die einfach das Ganze ein bisschen komplizierter machen, als es eigentlich wäre.
Ist wirklich so. Also ich meine, jeder, der, also das, was du beschrieben hast, ja, nach 12 Stunden Apfel essen, weil man irgendwie dann doch gerade einen Apfel essen möchte und einfach diesen Drang danach hat, ja. Jeder, der das schon mal, glaube ich, gemacht hat, das intermittierende Fasten, das ist inzwischen schon sehr, ich sag mal, sehr absolut breit anerkannt, ja, ja. Durch, ja. Aber das ist genau dieser innere Mindfuck, wo man sich dann quasi peinigt dafür, einen Apfel gegessen zu haben oder eine Möhre. Aber
sind halt 100 Kalorien und die 100 Kalorien hast du in der Tageskalorienbilanz drin. Ob du die jetzt um 13 Uhr gegessen hättest, wo dein Fastenfenster dann aufgeht, oder ob du um 10 Uhr einfach deinem Appetit gerade nachgegangen bist, ist egal. Und du kannst es auch um 6 Uhr essen, wenn du die einfach leicht tust, damit mit dem Insulinanstieg und dem Blutzuckeranstieg und dann dem Insulinausstoß, wenn du damit kein Problem hast und nicht dann schon um 9 Uhr anfängst, dir die Fingernägel abzuknabbern, weil du so gerne wieder was essen würdest, dann go for it. Und ist eine Kleinigkeit zum Frühstück. Es knallt dir nicht dein Fastenfenster nieder.
Ja. Nochmal so ein bisschen auf die Frage vielleicht von diesen vorherrschenden Klischees, sag ich mal, Currywurst, Pommes und Kreisligaspiel, sag ich mal, zu dem, was ihr gerade aufbaut. Wie wollt ihr das angehen? Also wie wollt ihr es hinbekommen, in Stück für Stück in die Köpfe und Herzen der Fußballspieler zu kommen, die Woche für Woche ja eigentlich nach wie vor jedes Mal in der Kabine sozusagen ihren Kasten Bier sich reinpfeifen und danach sozusagen zu McDonald's fahren?
Ja.
Alles ein bisschen übereinfacht oder vereinfacht, ja, aber.
Ich glaube, dass wir tatsächlich teilweise schon in die Herzen und Köpfe auch dieser Spieler und Spielerinnen gekommen sind und da schon drin sind. Und ich sehe es so eher als langfristigen, nicht Auftrag, aber als langfristige Zusammenarbeit. Und die müssen einfach jetzt Stück für Stück, ohne mit dem Vorschlaghammer erschlagen zu werden mit 100 Vorgaben, einfach an das mal herangeführt werden, so die Vorteile irgendwie Stück für Stück erfahren. Das ist, glaube ich, so ein langsamer, schleichender Prozess. Und das Training an sich macht einfach Spaß und Bock. Das, glaube ich, ist das, was schon sehr gut umgesetzt wird. Bei der Ernährung wird sie zeigen, wie lässt sie das integrieren, wie viele Leute haben da wirklich Interesse dran. Und ich sehe es eher so als ganzheitliche Aufgabe, dass man das einfach so abbildet, um wirklich einen Mehrwert liefern zu können für jemanden, der da richtig ambitioniert ist und Interesse hat. Und so diesen Breitensportler und den Amateurfußballer, dem das alles auch noch wichtig ist, dem einfach nach und nach zu vermitteln, achte auf dich, pass auf dich auf und wenn es dir scheiße geht, dann hör auf, Scheiße in dich reinzustopfen. Ganz ordinär formuliert. Und wer das mal erlebt hat, der wird merken, wie er davon profitiert und so bekommt man vielleicht Stück für Stück so ein bisschen ein Bewusstsein dafür geschaffen.
Ganz, ganz toll, Andi. Wenn das so funktioniert, ich glaube, dann machst du einen riesen Beitrag für Deutschland, für die Welt, weil Fußball ist im Endeffekt die Gesellschaft nach wie vor in großen Teilen, ja, also ein Spiegelbild. Und ich glaube, wenn ihr das hinbekommen habt, dann habt ihr eine riesen Veränderung eingeleitet.
Danke. Ne? Also das ist genau der Punkt. Der Fußball hat so eine unglaubliche Power, weil so viele Leute Fußball lieben für das, was es ist. Und warum wir auch den Fußball lieben und diese innen wohnende Kraft des Fußballs, die Möglichkeit der Veränderung, das ist das, was wir einfach so nutzen wollen. Und wenn ein Bundesliga-Verein auf das Thema Rassismus aufmerksam macht und eine Aktion fährt, dann ist das wunderbar und schön. Aber es ist halt einmal und dann ist wieder vorbei. Und wenn du das aber dahin bekommst, dieses Thema dahin, wo es wirklich passiert, auf die Amateurfußballplätze, wenn du einen breiten Sport darauf aufmerksam machst und diese Energie nutzt für das Positive, dann glaube ich, kann man eine große Veränderung schaffen und auf das hoffen wir hin. Das ist unser Ziel.
Schön. Andi, ein paar Fragen zum Schluss noch. Die erste Frage, wie kamt ihr zum Namen
B42? B42 ist inspiriert durch Jackie Robinson. Wie wir da auf den Namen gekommen sind, ist eine lange Geschichte. Einer von unseren, die schon lange dabei sind, hat einen Mitspieler gehabt, der die 42 tätowiert hat, aufgrund dieser Thematik. Und so sind wir da drauf gekommen. Also die 42 kommt von Jackie Robinson, erster schwarzer Baseballspieler in Amerika, der zu Zeiten der Rassenunruhen dort sich durchgesetzt hat und als erster Schwarzer in der Baseball League gespielt hat. Und das B steht für B, also diese Aufforderung, B42 sei derjenige, sei die Nummer 42, sei derjenige, der sich beim Thema Rassismus, Homophobie und dem Gleichberechtigungsgedanken stark macht, der eine klare Meinung hat, der sich dafür einsetzt und der ja weiß, was er, für was er sich einsetzen möchte und der gute Werte verfolgt. So, das ist so der Hintergrund hinter dem Namen.
Jeder Branding, Marketing, Naming-Spezialist würde dir jetzt sagen, Andi, das ist von der Geschichte, vom Storytelling, besser geht's nicht.
Ja, das ist tatsächlich ist manchmal so, dass ich mir irgendwie, danke, dass du es sagst, weil es freut mich sehr, aber es war halt nicht die, es war nie die, quasi die Idee dahinter, sondern halt einfach so, wir haben es geil gefunden, weil der Wickerl Räuber das sich tätowieren hat lassen und wir haben gesagt, das sind unsere Werte und für die wollen wir einstehen. Und ja, aber jeder Branding- und Marketing-Experte würde sagen, ja, geil, Storytelling, ja, perfekt. Aber das sind halt nicht wir. Also wir sagen da, keiner von uns kommt aus dem Storytelling.
Ja. Wie findet ihr gute Mitarbeiter? Ich meine, ihr sitzt in Niederbayern, für alle Bayern, ja, ich weiß, ich bin wahrscheinlich jetzt von den Zuhörern so ein bisschen hier gebrandmarkt, aber wie findet ihr gute Mitarbeiter, weil ihr jetzt ja gerade nicht unbedingt in der Metropole sitzt, wo alle sich rumtummeln, die sagen, Startup finde ich geil und programmieren tue ich eh schon seit Jahren. Auf geht's.
Da mein Aufruf an alle Programmierer. Bitte, ihr seid jederzeit willkommen. Nein, wir sind tatsächlich jetzt mittlerweile in München. Also die Firma sitzt noch in meinem Heimatort und wir verlegen die jetzt auch nach München rein. Wir haben Partner in München auch gefunden und brauchen natürlich auch den Anschluss an die Unis und die Fachkräfte. Also gerade jetzt Entwickler sind einfach wahnsinnig schwer zu finden. Und wie findet man gute Mitarbeiter, ist eine wahnsinnig interessante Frage. Ich habe extrem viel Glück gehabt und ohne Background auch, wie man baut mein Team auf, viele glückliche Zufälle, die mir da in die Karten gespielt haben, sage ich mal. Aber ich habe ein unfassbar gutes Team. Wir hatten einen Streit jetzt auf 4 Jahre. Und ich glaube, das ist das, was uns so ausmacht, dass wir wirklich auch wie eine Fußballmannschaft marschieren und anpacken und jeder sieht es so als sein eigenes Projekt und das ist, glaube ich, der Unterschied, ob jemand einfach einen Job hat und in die Arbeit geht oder ob er das macht, für das er wirklich brennt. Und das macht das die Qualität aus, glaube ich. Und deswegen auch nochmal an der Stelle an mein Team, das ist einfach Wahnsinn, was da passiert ist in den letzten 4 Jahren. Und ich glaube, es ist gar nicht so die Kunst von mir, sondern zum einen Glück und zum anderen gib Leuten eine Möglichkeit, an dem zu arbeiten, für das sie innerlich brennen. Und du wirst nur gute Arbeit bekommen.
Was wäre, wenn B42 in 5 Jahren nicht vorhanden wäre? Also was würde fehlen in der Welt? Was wäre nicht entstanden? Was für ein Unterschied wäre nicht entstanden, wenn ab jetzt sozusagen B42 nicht mehr weiterarbeiten würde?
Wenn B42 nicht mehr weiterarbeiten würde, dann würde ich erstmal hoffen, dass jemand anders macht und das umsetzt, was wir umsetzen wollen, weil ich glaube, dass der Amateurfußball wahnsinnig profitieren würde oder dann davon nicht profitiert, dass wir den Spielern die Möglichkeit geben können, zum einen wirklich zu erkennen, welches Potenzial habe ich denn wirklich und was steckt in mir drin, und zum anderen würden viele Spieler und Spielerinnen länger zugucken am Spielfeldrand, weil sie verletzt ausfallen und sich immer wieder verletzen, und viele ungenützte Spielminuten in vielen Spielleben und Spielerinnenleben würden verstreichen, ohne dass sie am Platz stehen, sondern neben Platz und mit weinendem Herz zugucken müssen, wie die anderen 11 kicken können. Und das versuchen wir. Das wäre nicht schön, wenn das so passieren würde.
Schön. Letzte Frage. Ein bisschen off Fußball, sage ich mal. Aber ich fühle das sehr stark bei dir. Was ist für dich Unternehmertum?
Unternehmertum ist die Möglichkeit, dem nachzugehen, für das man wirklich lebt und für das man brennt. Das bedeutet jetzt für mich. Also einfach eine Möglichkeit zu nutzen, sein Leben zu erfüllen. Ich glaube, dass das mein Leben erfüllt hat einfach, und es würde das Leben von jedem erfüllen, das zu tun, für das er innerlich brennt. Das bedeutet, glaube ich, Unternehmertum in Kombination mit einer unfassbaren Möglichkeit, einen Mehrwert für andere zu erzeugen.
Schön. Ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch, Andi. War sehr bereichernd.
Ich sag danke.
Für mich, ich hoffe auch für alle Zuhörer und für alle, die mehr erfahren wollen, im Idealfall in App Store, in Play Store reingehen, B42 rein eintippen und dann wird da direkt ein schwarzes Logo auftauchen und runterladen und dann entsprechend Gas geben und besser werden, würde ich sagen. Vielen Dank, Andi. Liebe Grüße nach Bayern, ja?
Ich sag danke, Lennart, dass ich dabei sein hab dürfen und liebe Grüße zurück in den Norden.
Vielen Dank. Schönen Tag. Alles Gute.
Schönen Ciao. Tag dir. Ciao.
Das war Der Mensch im Trikot mit Lennart Hachmeister. Eine Produktion von We3 in Kooperation mit der Football Innovation Academy. Folgt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links findet ihr in der Beschreibung.